Ich lese uns Gottes Wort nach dem Predigttext des heutigen Sonntags aus 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und das Verachtete, das hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Soweit Gottes Wort. In der Einleitung sagt ja gerade der Bruder, dass manche Katastrophen dazu dienen, dass wir wieder die Größe Gottes erkennen. Dass wir das Verhältnis zwischen Gott und uns erkennen. Zwischen dem Menschen und dem Schöpfer aller Dinge. Dass er alles ist und wir klein und nichtig und dennoch von ihm geliebt. Am Anfang des neuen Jahres sollen wir wieder neu erkennen, dass wir uns unter die gewaltige Hand des lebendigen Gottes beugen sollen und keinen anderen Maßstab in unserem Leben zulassen sollen, als den, den Gott in Jesus Christus gegeben hat. Christen haben das Vorrecht, den Maßstab Gottes erkennen zu können. Weltmenschen suchen die Maßstäbe an anderen Menschen, die Maßstäbe in Lebenssituation oder Möglichkeiten in dieser Welt. Warum musste der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist diese Worte schreiben an die Korinther? Dass er sagt, seht doch, liebe Brüder, eure Berufung. Es ist etwas passiert, was nicht passieren soll. Gläubige in der Gemeinde zu Korinth machten ihren Lebensmaßstab wieder an Menschen fest. Der eine fixierte sich auf Paulus, der andere auf Apollos oder auf Petrus. Einige hielten aber an Christus fest. Und somit war der Lebensmaßstab unter den Gläubigen verschoben. Die Einheit war nicht mehr da, weil es mehrere Herren über das Glaubensleben gab und nicht nur einen. Da, wo nur einer ist, ist auch die Einheit. Und dann zählt der Apostel Paulus auf, in welcher guten Gesellschaft Christen leben. Nämlich bei denen, die vor der Welt nichts gelten. Die keinen großen Maßstab in der Welt setzen können. Die keine Weisheit aufzubieten haben. Die nicht stark sind und Schrittmacher in der Welt, sondern die zu den Elenden, den Schwachen gehören. Eine wunderbare Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft derer, die sich abhängig wissen von dem Schöpfer aller Dinge. Denn ohne ihn kommen sie nicht voran. Diese Worte klingen gut, aber wie sieht es in der Realität in unserem Leben aus? Sind wir wieder selbstständig geworden? Haben wir wieder eigene Maßstäbe aufkommen lassen in unserem Leben, die uns zeigen wollen, wo es lang geht? Oder ist uns noch das Wort Gottes alleiniger Maßstab? Schauen wir in die Bibel und lesen, was Gottes Willen entspricht und sagen Ja dazu, ob wir ihn verstehen oder nicht. Gemeinde Jesu hat bei aller Schwachheit ein Vorrecht, etwas zu sein, was es in dieser Welt nicht gibt. Paulus schreibt an Timotheus, was das für eine Gruppe ist, mit der er es zu tun hat, zu der er gehört und was sie hier auf Erden auch sein soll. In 1. Timotheus 3 steht, das Geheimnis des Glaubens ist groß, in Vers 16, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch. Jesus, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Und jetzt wirkt er in seiner Gemeinde. Und in dem Vers davor heißt es, das Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Da, wo diese ganzen elenden Menschen sind, die Schwachen, die nichts gelten vor der Welt, da ist die Wahrheit Gottes zu Hause. Da wirkt die Wahrheit unter diesen Menschen. Keine Hohen, keine Weisen, sondern elende Sünder. Es gab mal eine Gruppe, die nach Berlin kam, die wurde in der Zeitung so angekündigt, eine Gruppe von Gläubigen, die gesungen haben, das ist ein Chor von Dieben und Mördern. Was sollte das bedeuten? Ja, das waren mal alles Diebe und Mörder. Es waren mal solche Leute, die in der Gesellschaft überhaupt gar keinen Platz finden konnten, die man nur ausstoßen konnte. Und nun sind sie gläubig geworden an Jesus. Ein Chor von Dieben und Mördern. Wunderbar. Vielleicht könnten wir das auch mal zusammentragen, was wir für ein Chor sind. Wo wir alle herkommen. Wäre interessant zu sehen, was wir alles für Leute gewesen waren ohne Jesus. Ja. Und das will der Apostel Paulus auf die Leuchte stellen. Denkt doch bitte daran. Gerade die braucht der lebendige Gott. Nicht die Weisen in dieser Welt, nicht die Hohen, da gibt es auch einige in der Gemeinde Jesu, sind aber sehr wenige da. Die haben es oftmals schwer, sich zu demütigen, herunterzuhalten. Ja, aber die meisten, das sind die Aussteiger der Gesellschaft. Die liebt Gott, weil sie empfänglich sind für Hilfe. Jemand, der seine Not erkennt, er sucht auch rechte Hilfe. Und dann wird er integriert in die Gemeinde, wo die Grundfeste der Wahrheit zu Hause ist. Gott sucht nicht unseren Verstand, unser Verstehen, sondern er sucht den einfältigen Glauben. Wir sehen, dass manchmal sogar das Hohe in der Welt oder Dinge, die in der Welt gelten, uns abhalten können von dem Weg des Glaubens. Wir haben ja so verschiedene Beispiele auch in der Schrift. Denken wir an diesen jungen Mann, der zu Jesus Christus kam und hatte ein großes Herzensbedürfnis, nämlich zu wissen, was er tun muss, damit er selig wird, dass er das ewige Leben hat. Er möchte endlich mal Frieden in seinem Herzen haben. Er ist so ein gebeutelter, jeden Tag Glaubenskampf, jeden Tag irgendwie etwas machen zu müssen, um bestehen zu können. Es war ja ein Jude, der kannte das Gesetz Mose. Er hatte darin gelesen, davon gehört und Jesus fragte ihn ab, kennst du denn die Gebote? Oh ja, kenne ich. Das und das und das, ja, habe ich alles gehalten. Aber irgendwie bin ich noch nicht in Ordnung. Da hätte der Herr Jesus sagen können, ja, du gehörst leider noch nicht zu den Elenden. Du bist immer noch so stark. Und dann gab er ihnen einen Rat und sagte, geh hin, verkaufe alles, was du hast, schenk es den Armen. Und dann komm und folge mir nach. Oh, das war ein Klotz. Dieser Jüngling ging traurig hinweg, denn er war sehr reich. Er galt etwas in der Welt. Anerkannt. Natürlich, reiche Leute sind immer anerkannt in der Welt. Die haben was zu geben. Er konnte sich davon nicht lösen. Und Jesus sagt, wenn du das nicht kannst von Herzen, dann bleibst du in deinem Elend stecken. Und dann kam ja die Frage auf, ja, wer kann dann selig werden? Jesus sagte ja auch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Jemand, der hoch sein will in der Welt. Denn Gott hat nur die berufen, die verachtet sind in der Welt. Die Elenden, die nicht ihre Hoffnung auf Sicherheit in dieser Welt suchen. Gott ist ein Gott der Einfältigen und der Unmündigen. Als die Jünger Jesu ausgesandt worden sind, um diese frohe Botschaft zu verkündigen, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße, glaubt an den, der jetzt von Gott gesandt ist, an Jesus Christus, und im Namen Jesu Dämonen austrieben und auch Kranke heilten, kamen sie zurück und freuten sich darüber, dass ihnen so viel Gutes gelungen war. Jesus sagt, ja, ich habe den Satan vom Himmel fallen sehen, wie ein Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione. Darüber freut euch aber nicht, dass ihr vielleicht eventuell hoch erscheint vor der Welt. Freut euch nicht darüber, sondern werdet wieder wie die Kinder und klein. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist doch viel wichtiger. Viel wichtiger als eure Vollmachten, die ihr vor den Menschen präsentieren könnt. Darüber freut euch. Und dann betete der Herr Jesus dankbar zum himmlischen Vater und sagte, ich preise dich, Herr. Ich preise dich, Vater, der Herr des Himmels und der Erde, weil du dies alles den Weisen und Klugen verborgen hast. Und du hast es den Unmündigen offenbart. Das gefällt dir gut. Denen, die nichts gelten vor der Welt. Wir merken, wir sind in einer wunderbaren Gruppe. Gruppe des Glaubens, die von Gott umsorgt wird. Die nichts wissen und doch alles wissen durch den lebendigen Gott. Die gespeist werden vom Himmel her. Gott ist ein Gott der Elenden und der Kranken. Viele fromme Leute in Israel regten sich darüber auf, dass er mit Sündern, Jesus mit Sündern aß und trank und dabei ihnen die frohe Botschaft sagte. Er antwortete ihnen, ich bin nicht für die Gesunden gekommen, sondern für die Kranken. Bist du krank an der Seele, dann bin ich für dich da. Aber wenn du stark und gesund bist, du brauchst mich gar nicht, bin ich gar nicht für dich da. Dann sieh zu, wie du allein fertig wirst. Ich bin gekommen für die Kranken, für die Sünder, für die Elenden. Die anderen brauchen mich nicht. Eine wunderbare Antwort, da fühlen wir uns gleich geborgen. Oh, ich bin doch auch einer von denen, die schwach und elend sind. Mich umsorgt der Herr auch in diesem neuen Jahr. Glaube ist gefordert, nicht verstehen. Einer der Jünger, Thomas genannt, er wollte nach der Auferstehung Jesu nicht glauben, dass dies geschehen ist. Er wollte sehen mit seinen Augen. Er wollte anfassen mit seinen Händen. Und er sagt, das kann ich nicht glauben. Ich muss überzeugt werden durch meine Augen und meinen Tastsinn. Und ich muss dann verstehen, denn was ich sehe und anfassen kann, das verstehe ich. Dann nehme ich an, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und Gott ist ja freundlich zu uns. Er räumt uns ja manchmal Situationen ein, wo wir das auch tun können, damit wir demütig werden. Und er begegnete auch dem Thomas wieder und sagte, ja, ich kenne dich ja. Nun komm her, guck mich an, fass mich an. Aber eins sagte der Herr Jesus zu ihm auch, Das ist nicht das Geheimnis, um in dieser Gemeinde, die eine Grundfeste der Wahrheit ist, leben und bestehen zu können. Du sollst glauben, ohne zu sehen und anzufassen. Das ist das wahre Leben. Du musst noch viel einfacher werden, Thomas. Du musst noch viel demütiger werden. Du musst von deinen Vorstellungen total wegkommen und musst mir vertrauen, wollte Jesus sagen. Denn was ich sage, das tue ich auch. Da ist die Frage auch am Anfang eines neuen Jahres, ist mir das Wort Gottes noch wichtig? Oder lese ich es nur, lege es wieder beiseite und gehe meinen Gedanken nach? Ich freue mich darüber, dass ein Brausekopf, wie es der Petrus war, ja, der war immer so schnell vorneweg, oben auf, ich kann alles besser, ich weiß alles besser und so weiter. Dass dieser Brausekopf sich doch unterweisen ließ von dem Herrn Jesus, mal auf das Wort Gottes zu handeln. Wir lesen ja da im Lukas 5, dass am See Genezareth der Herr Petrus bat, in sein Schiff treten zu dürfen und ein wenig vom Lande fahren zu dürfen, um dort, von dort aus dem Volk das Evangelium zu sagen. Am Ende der Predigt, und Petrus war sehr beeindruckt davon, sagte der Herr Jesus so, und nun fahre mitten auf den See, da wo es am tiefsten ist, wo nach deinen Gedanken überhaupt keine Chance ist, einen Fisch zu ergattern, denn je tiefer das Wasser ist, desto tiefer schwimmen am Tag auch die Fische. Und dort wirfst du dein Netz aus und wirst einen Fischzug tun. Petrus hatte zwar zunächst eine Widerrede und sagt, meine Erfahrung ist ganz anders. Am Tag fange ich nichts, nur in der Dunkelheit. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Aber jetzt will ich zum ersten Mal etwas tun, was ich nie getan habe, auf das Wort Gottes hören, was total unverständlich ist für mich, und fahre hinaus und werde sehen, was passiert. Petrus fuhr mit seinen Männern hinaus und er tat einen riesigen Fischzug, so dass die Netze zerrissen. Auf das Wort Gottes hin. Etwas zu tun, was wir nicht verstehen. Ist das nicht befreiend? Auf der einen Seite empfinden wir Menschen das entwürdigend, weil wir dann sagen, wer ist man denn? Habe ich denn gar nichts mehr zu sagen? Aber auf der anderen Seite, ich habe einen fürsorgenden Gott. Was er sagt, ist immer richtig. Wir könnten daraus folgern, dass wir vielleicht in diesem Jahr vermehrt Gottes Wort lesen und einfach tun, was dort geschrieben steht. Nicht daran zweifeln. Petrus wurde gesegnet. Das war der erste Schritt zur totalen Abhängigkeit von diesem lebendigen Gott. Und er wurde der oberste Apostel später. Der, der das Evangelium unter die Juden und unter die Heiden tragen durfte. Und ich möchte so sagen, wie es Paulus der Gemeinde zu Korinth nahebrachte, wenn ihr das doch neu erkennt, dass ihr abhängig sein dürft von eurem Gott, dann werdet ihr gesandt zu den Nächsten, zu denen, die da suchend sind. Da braucht ihr euch keine Pläne machen und jemand mit der Kneifzange bekehren wollen, sondern dann sende ich euch und dann wird es gut. Das betrifft uns ganz persönlich, jeden Einzelnen von uns. Echte Hilfe entsteht nur aus der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und diese Hilfe bringt weiter. Das haben auch schon die Glaubensmänner gesagt. im alten Bund festgestellt und durch den Geist Gottes offenbart bekommen. Da heißt es zum Beispiel in diesem Psalm 146: Ich will den Herrn loben, solange ich lebe. Ich will meinen Gottlob singen, solange ich bin. Und dann diese Erkenntnis, ja, verlasst euch nicht auf Fürsten, sie sind doch Menschen. Sie können nicht helfen. Denn des Menschengeist muss davon. Er muss wieder zur Erde werden. Dann sind alle seine Anschläge und Pläne verloren. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speist, der die Gefangenen befreit und die Blinden wieder sehend macht. Wohl denen, die sich auf diesen Gott verlassen. David, der in mancherlei Bedrängnis war durch die Widersacher Israels und hatte manchen Kampf auszufechten, tröstete sich auch an der Hilfe Gottes im Psalm 60. Da fragt er ja, wer wird mich führen, in Vers 11, in die feste Stadt? Wer geleitet mich nach Edom? Wirst du es nicht tun, Gott? Schaff uns Beistand in der Not, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Wir könnten im Sinne unseres Textes sagen, verlass dich nicht auf Paulus, verlass dich nicht auf Petrus, nicht auf Apollos, nicht auf irgendein Bruder, eine Schwester im Glauben. Verlass dich auf den Herrn, denn Menschenhilfe ist nichts Nütze. Mit Gott wollen wir Taten tun. Er wird unsere Feinde untertreten. Er macht das. Mit Gott wollen wir Taten tun. Es ist also wichtig, auch in diesem neuen Jahr, in der Entscheidung für den Herrn allein zu stehen, Beziehung zu ihm zu pflegen. Wir haben auch ein Beispiel von Beziehungslosigkeit, wie es dann zugeht, wenn man zwar den Namen Jesu bekennt, aber nicht in der Beziehung mit ihm lebt. Da gab es 7 Söhne des hohen Priesters, die versuchten, den Namen Jesu einfach zu nennen und damit böse Geister auszutreiben. In Apostelgeschichte 19 steht das. Sie gingen einher und sagten, im Namen des Jesus, den Paulus verkündet, weicht ihr bösen Geister. Als aber diese bösen Geister das hörten, sprach der eine, Jesus kenne ich wohl, von Paulus weiß ich auch, aber wer seid eigentlich ihr? Wer seid ihr? Ihr habt doch keine Gemeinschaft mit Jesus. Ihr nennt bloß seinen Namen. Und was passierte? Ganz Furchtbares dann. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Keine Beziehung zu Jesus, nur den Namen genannt, nur religiös gewesen, ausgeliefert in die Hand der finsteren Mächte, die alles Mögliche mit einem anstellen. Nur die Beziehung mit Jesus schützt vor den Übergriffen des Feindes. Jesus kann nur denen begegnen, die schwach sind oder schwach sein wollen, die ihr Herz öffnen und sagen, ich vermag nichts, du vermagst alles. Dir gehöre ich, mach du es, wie du willst mit mir. Leite mich auf deinen Wegen. Ich gehöre zu dieser Gruppe, die nichts gilt vor der Welt. Ich gehöre zu der Gruppe, die sich nichts rühmen kann. In keiner Sache. die nur einen einzigen Ruhm hat, das heißt die Erlösung in Jesus Christus. Ich habe nichts in die Welt gebracht, ich werde auch nichts hinausbringen. Ist das noch unser Glaubensstand? Gottes Kraft allein soll uns als Kinder Gottes bewegen. So haben wir es ja gerade gehört, auch in der Einleitung, die der Geist Gottes bewegt, treibt. Die sind Gottes Kinder. Die anderen nicht. Werde ich bewegt? Das muss ich mich dann fragen. Vom Geist Gottes? Will ich mich bewegen lassen vom Geist Gottes? Ist ja oft sehr schwer. Das Eigenleben ist ja auch noch da. Und da hilft uns diese Begebenheit, aus der die Jahreslosung genommen ist, die Begebenheit, die Paulus auch berichtet. Er hat ja nicht vom grünen Tisch geredet, wenn er an die Korinther schrieb. Er schrieb ja aus eigener Erfahrung, dass es wichtig ist, zu den Elenden zu gehören. Denn der Herr sah, was in ihm arbeitet. Er schreibt hier in 2. Korinther 12, Abvers 7, damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Mit anderen Worten, Paulus, du musst schwach bleiben. Du musst schwach bleiben. Und er bekennt das ja auch. Er sagt, damit ich mich nicht überhebe, wieder stark werde, wer ich doch bin, was ich doch kann, was ich doch weiß. Paulus, du musst schwach werden. Ich bin der Herr. Ich bin dein Herr. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und wenn du das nicht freiwillig tust, dann gebe ich dir ein Pfahl ins Fleisch, damit du gar nicht erst so hoch kommst. Das tut Gott, ist auch Gnade. Darum haben wir so viele Zusatzschwachheiten oft in unserem Leben, damit wir klein bleiben. Und als Paulus das hörte, demütigte er sich aufs Neue und sagt, ja, dann will ich mich allermeist doch rühmen meiner Schwachheit. Ich will nichts mehr reden von meiner Stärke. Damit nehme ich die Kraft Christi bei mir wohne. Liebe Geschwister, das ist das Anliegen Gottes für uns. Die Kraft Christi soll bei uns wohnen, in unserem Herzen. Sehnen wir uns noch danach? Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten, da guten Mutes zu sein. Na, das ist ja wohl eine Sache. Ich bin guten Mutes in Verfolgungen. Wie klingt denn das? Ich bin guten Mutes in Misshandlungen. Das klingt also gar nicht gut. Ich bin guten Mutes in Nöten. Wer kann denn da noch mithalten? Aber warum ist er guten Mutes? Weil er weiß, dass Jesus bei ihm ist. Er braucht nicht der Starke sein. Überall ist Christus der Starke. Und das betont er noch einmal in diesem Textabschnitt, den ich gelesen habe. Wozu ist Jesus uns gemacht? Was beinhaltet er für uns? Er ist uns gemacht zur Weisheit. Alles, was wichtig ist, was wir wissen müssen, das weiß er. Und das kann er uns sagen zur Zeit und Stunde. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Also, wenn es darum geht, vor Gott, dem himmlischen Vater, zu bestehen, brauchen wir ihn. In ihm sind wir gerecht. Er ist uns auch zur Heiligung gemacht. Das heißt, ich muss mich gar nicht mehr selber krampfhaft in die Schule nehmen, sondern ich darf mich ihm überlassen. Er hat mich heil gemacht in der Seele für die Ewigkeit und wandelt mich auch um in dieser Zeit. Das ist Freiheit. Und ich habe da ein Wort mal aufgeschrieben, was wir alles nicht mehr brauchen, weil wir in Christus in der Heiligung leben dürfen. Im Kolosserbrief steht das so wunderbar geschrieben, was wir nicht mehr machen müssen. Kolosser 3, Vers 5 und weitere. Tötet die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht braucht ihr nicht mehr. Er ist eure Heiligung. Unreinigkeit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde, die Habsucht, das braucht ihr nicht mehr. Oder weiter in Vers 8. Ihr dürft alles ablegen, den Zorn dürft ihr ablegen. Den Grimm, die Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Die Lüge dürft ihr ablegen. Denn ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen in Jesus angezogen. Er ist uns zur Heiligung gemacht. Er ist unser Leben geworden. Er ist unsere Gerechtigkeit, unsere Weisheit. Liebe Geschwister und Freunde, wenn wir am Anfang dieses neuen Jahres das wieder zulassen, dann sind wir fröhliche Menschen. Dann wissen wir uns geliebt, dann wissen wir uns geborgen. Aber wir müssen uns bekennen zu unserer Schwachheit und zu der Kraft Gottes. Ich bin nichts, er ist alles. Ich möchte mit einem Zeugnis schließen. Von einer Daniela habe ich gelesen, die bei einer Ausdehnungsaktion bei einem internationalen Bibelblitz in Kolumbien teilnahm, dort als Übersetzerin für die anwesenden Gideons, die dort Bibeln verteilten. Sie sprach nachher, ich bin einfach müde von all den Theorien. Ich bin müde von diesen Maßstäben in der Welt, was man alles machen muss, um ein glücklicher Mensch zu werden. Und da sagt sie Folgendes. Meine Familie ist katholisch, doch seit meinem 14. Lebensjahr ließ ich sämtliche religiösen Praktiken hinter mir. Ich begann, nach dem Sinn des Lebens zu suchen und probierte dabei alles Mögliche aus. Yoga, Meditation, philosophische Lehren, Evolutionstheorie und vieles andere mehr. Nach meiner Ausbildung als Fremdsprachensekretärin beschloss ich, in die USA zu gehen, um mein Englisch noch weiter zu verbessern. Dort traf ich einen amerikanischen Arzt und heiratete ihn. Doch er hatte psychische Probleme aufgrund seiner Zeit, die er im Krieg verbracht hatte. Ich war deshalb gezwungen, mich von ihm scheiden zu lassen. Diese Scheidung betrübte mich sehr und eines Tages musste ich unbedingt mit jemand reden und sprach eine Kollegin an. Doch sie sagte mir, es tut mir leid, Daniela, aber ich habe gerade keine Zeit für dich. Aber du kannst dieses kleine Buch haben. Ich wollte es gerade in den Müll werfen. Ich muss dir dazu sagen, dass es kein katholisches Buch ist und dass ich keine Verantwortung dafür übernehmen werde, was da drin steht. Schau doch selber, ob du es haben willst oder nicht. So erhielt ich das Neue Testament. Ich erkannte sofort, dass es eine Art Bibel war, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Da es mir aber so schlecht ging, wollte ich nur noch nach Hause. In meiner Wohnung begann ich sofort darin zu lesen. Ich verstand nichts. So wunderbar. Beschloss daher, den Autor dieses Buches, nämlich Gott, zu fragen. Und so hob ich das Buch hoch und sagte, Gott, wenn es dich wirklich gibt, kannst du mir das zeigen? Ich verstehe nichts, ich bin elend. Ich habe gehört, dass dies eigentlich völlig aus der Mode gekommen ist, das Buch, so betet sie. Aber ich bin einfach müde von all den Theorien, die mich nirgendwo hingeführt haben. Und da du der Herr der Herren bist, werde ich die Verantwortung über mein Leben nun in deine Hände legen. Ich bitte dich, nimm mich so an, wie ich bin. Und Jesus kam in mein Leben. Und er nahm mich so an, wie ich bin. Ich weiß nicht, aber du bist der Autor dieses Wortes, dann frage ich ihm dich, Das hat Jakobus auch getan, sagt, wem Weisheit mangelt, der frage doch Gott. Gott gibt jedem, was er braucht. Ich saß dort in meinem Zimmer, schrieb sie weiter, und rief voller Freude, ja, Herr, du bist wirklich da. Ich will bei dir bleiben und ich verspreche dir, nur für dich zu leben. Ich fühlte mich auf einmal völlig verändert und nun machte das, was ich las, plötzlich auch Sinn. Gott erleuchtete mich und ich verstand sein Wort und konnte danach leben. Eine von tausenden Begebenheiten, die wir vielleicht persönlich auch schon erfahren haben, aber immer wieder erfahren sollen.